Neuroflash Audio, der Wissenspodcast für Neurologen mit Dr. Dirk Heimann. Mit freundlicher Unterstützung von Zambon Deutschland.
Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Schön, dass Sie dabei sind. Neuroflash Audio, etwas mehr als 45 Minuten, sind wir heute zusammen zum Thema Behandlung der Motorik im fortgeschrittenen Krankheitsverlauf. Allerdings nicht nur. Wir werden uns auch auf die nicht-motorischen Störungen nachher ein bisschen konzentrieren. Immer wieder gehen wir ja bei unserem Neuroflash Audio Podcast genau darauf ein. Und wenn Sie mögen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann haben Sie die Chance, 2 CME-Punkte am Ende unseres Podcasts zu ergattern. Sie finden auf der Seite der Neuro-Depesche genau diese 10 Fragen. 7 davon müssen Sie richtig haben. Zusammen mit dem Anhören des Podcasts sind es dann 2 Punkte. Wir haben auch heute wieder eine Internetleitung quer durchs Land gespannt, um genau zu sein, nach Essen zu Professor Dr. Dirk Voithaller. Grüße Sie herzlich.
Lieber Herr Heimann, ich freue mich auch, dass wir beide wieder ins Gespräch kommen über ein hoffentlich spannendes Thema und begrüße Sie natürlich genauso wie die Zuhörer und Zuschauer.
Dann steigen wir doch vielleicht gleich ein. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir wollten die Behandlung der Motorik im fortgeschrittenen Krankheitsstadium uns mal anschauen, zumindest so mal beginnen. Da muss natürlich die Frage ganz vorne stehen, wie sieht es denn eigentlich um diese Progredienz aus beim idiopathischen Parkinson-Syndrom? Also das ist ja nicht von Anfang bis Ende das Gleiche. Wie sieht die aus, diese Progredienz?
Ja, natürlich ist es so, dass die Parkinson-Patienten leider einen fortschreitenden Verlust ihrer dopaminergen Neurone aufweisen. Und dies wird gemeinhin als die Progredienz verstanden und beschrieben. Und die Progredienz bedeutet eben auch, dass die Therapie, die am Anfang ja oft sehr gute Erfolge zeigt, den Patienten in einem befriedigenden, sehr guten Zustand lässt, dass er seine Symptome meist auch gar nicht spürt, dass diese therapeutische Phase endet. Diese gute Phase, die man ja auch als Honeymoon-Periode bezeichnet, die wird dann abgelöst durch Komplikationen, das heißt, die Patienten erleben, dass die Therapie nicht mehr über eine ausreichend lange Dauer anhält. Die erleben das Nachlassen der Stimulation. Sie erleben aber auch manchmal Komplikationen in Form von Überbeweglichkeiten, über die wir im Folgenden noch sprechen wollen. Hintergrund ist allerdings immer der fortschreitende Zellverlust und damit auch der Verlust der dopaminären Speicherfähigkeit in den Neuronen.
Das habe ich jetzt nun, und mein Studium ist echt ewig lange her, damals schon so gelernt, dass der Levodopa-Verlust im Laufe der Zeit, was diesen Wirkverlust angeht. Haben wir denn ein anderes Verständnis heute entwickelt? Sie haben eben gerade schon gesagt, es geht im Grunde um den zunehmenden Untergang, die Veränderung auf neuronaler Ebene. Aber haben wir ein anderes Verständnis davon?
Naja, also das Verständnis hat sich vielleicht etwas verfeinert, aber es wird häufig verwechselt, dass wir es bei der Parkinson-Erkrankung ja nicht mit feiner Veränderung der Pharmakokinetik zu tun haben, sondern mit einer Änderung der neuronalen Strukturen. Und damit bedingt natürlich auch mit der Speicherfähigkeit dopaminerger Vesikel. Die Parkinson-Erkrankung ist typischerweise eine präsynaptische Erkrankung. Sie betrifft die dopaminergen Vesikel. Und ich möchte das jetzt mal vielleicht auch in ein Bild transformieren, ein Bild, das ich oft meinen Patienten gebe. Es ist vielleicht vergleichbar mit einem Benzintank, in dem ein paar Löcher sind. Und diese Löcher werden im Laufe der Jahre mehr. Und das bedeutet eben, ich muss häufiger nachtanken, da der Tank immer wieder Benzin verliert. Und das übertragen auf die Vesikel. Die Vesikel vermindern sich in ihrer Zahl. Sie werden möglicherweise sogar löchriger und verlieren das Dopa, sodass die Ausschüttung von den dopaminären Vesikeln dann zu verminderten Dopa-Quanten im synaptischen Spalt führt. Und das ist der Effekt, der sich hinter der klinischen Verschlechterung verbirgt. Die Pharmakokinetik des Dopas, die bleibt immer gleich, denn da ändert sich in der Regel über die Jahre bei den Patienten nichts.
Schönes Bild. Wenn wir das versuchen, vielleicht mal so ein bisschen zu klassifizieren, könnte man ja auch sagen, diese, ich nenne es mal Spätkomplikationen, die sich dann irgendwann motorisch auftun. Wie würde man die am besten einordnen können?
Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn man über Komplikationen spricht. Und ich verstehe auch die Kollegen, die jetzt so in ihrer Praxis sitzen mit ihren Patienten und versuchen sollen, in kurzer Zeit herauszufinden, welche Form der Komplikation eigentlich vorliegt. Wir versuchen das mal gemeinsam zu erarbeiten mit all den Schwierigkeiten, die das natürlich so in einem Wortbeitrag auch mit sich bringt.
Das ist ja klar, aber dafür sind wir ja hier, sonst könnte es ja jeder lieber
versuchen. Genau, sonst könnte es jeder, das versuchen wir beide jetzt miteinander. Und wir fangen mal an, vielleicht wirklich mit den klassischen Nachlassen der Wirksamkeit, also den Off-Phasen, wie man sie aus dem Englischen auch bezeichnet. Und diese Off-Phasen wiederum, die gliedern sich in sogenannte Wearing-Off-Phasen. Damit gemeint ist das Nachlassen der Medikationswirkung in Abhängigkeit von der Einnahme, korrekterweise von der Einnahme. Das ist nicht ganz korrekt, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber wenn ich erlebe, dass 4 Stunden nach Einnahme der Tablette, meist Dopa, die Tablette zunächst wirkt und die Wirkung dann nachlässt, dann nennt man das ein Wearing-Off. Davon abzugrenzen ist eine Verschlechterung der Beweglichkeit, die relativ abrupt auftreten kann. Die bezeichnen wir gemeinhin als klassisches On-Off oder paroxysmales Off, also plötzlich auftretendes Off. Dieses Off ist dadurch charakterisiert, dass es keinen erkennbaren zeitlichen Bezug zur Levodopa-Einnahme aufweist. Ich sage das deshalb mit dieser Einschränkung, weil die Einnahme natürlich das ist, was uns klinisch bekannt ist. Was uns aber nicht bekannt ist, ist der Blutspiegel des Dopas, der ja wiederum davon abhängig ist, wie gut das Dopa auch im Magen bzw. eigentlich im Dünndarm resorbiert wird. Und damit es im Dünndarm resorbiert werden kann, muss es den Magen passieren.
Da wollte ich nämlich Sie was zu fragen, weil ich habe immer noch gelernt und sehe es in verschiedenen Studien immer wieder, unter anderem in auch einem Ihrer Vorträge, den ich zur Vorbereitung heute mir nochmal durchgesehen habe, da ist immer wieder die Gastroparese erwähnt. Wie wichtig ist die denn für genau das, was Sie gerade gesagt haben?
Die Gastroparese ist ganz, ganz bedeutsam, denn wenn man Off-Phasen verstehen möchte, gerade diese paroxysmalen Off-Phasen, dann muss man den Magen bzw. den Gastrointestinaltrakt inkludieren in seine Betrachtung. Die Gastroparese tritt ja bei der Mehrzahl der Patienten auf. Sie ist nur still, das heißt, der Patient berichtet selten darüber. Aber wenn man die Magenpassage misst, dann kann man bei den allermeisten Patienten eine deutliche Verzögerung der Magenpassage messen. Und das bedeutet auch, und das möchte ich vielleicht so als einen ersten Rat auch an die Zuhörer, Zuschauer geben, dass man die Medikationseinnahme bei Patienten, die Fluktuationen haben, immer vor die Mahlzeit setzen sollte. Und Sie sollten den Patienten den Tipp geben, die Tablette mit einem Glas Wasser einzunehmen. Denn die Tablette muss in den Dünndarm, damit sie resorbiert wird. Das gelingt nur, wenn die Tablette durch den Magen durchgespült wird. Und verständlicherweise ist das nicht möglich, wenn der Magen mit Nahrung gefüllt ist. Das bedeutet, diese klassischen Einnahmehinweise, die wir auch in den Beipackzetteln finden, 1 Stunde nach der Mahlzeit oder 1/2 Stunde vor, das funktioniert für viele Patienten nicht. Denn wenn Sie sich vorstellen, Sie essen einen rheinischen Sauerbraten, das dürfen wir ja hier im Ruhrgebiet auch machen, und Sie haben eine Portion Sauerkraut dazu, dann ist nachvollziehbar, jeder, der das mal gemacht hat, weiß, dass er auch noch 2 Stunden, 3 Stunden später nicht das Bedürfnis hat, die Sahnetorte zu essen, weil der Magen noch voll ist.
Ich habe gerade überlegt, was das Pendant ist. Sie im Ruhrgebiet haben jetzt den rheinischen Sauerbraten wie in Mainz vielleicht wegwascht und wei, also die Fleischwurst dann in größeren Mengen, aber im Grunde von der Region völlig unabhängig, es kommt aufs Gleiche.
Absolut. Aus. Nein, aber es ist wirklich die Nahrungsmenge, es ist der Fettgehalt, es ist die Portionsgröße abhängig, die Verdauung im Magen und die ist natürlich immer abhängig. Und das bedeutet aber, wir wissen ja nicht, was der Patient am Montag isst, was er am Sonntag isst. Und wir wissen aber, der Patient hat schlechte Tage und gute Tage. Und wir wollen vielleicht auch nicht, dass er jeden Tag dasselbe isst. Wir wollen keine Standardisierung. Der Patient ist durch die Medikationseinnahme schon genug standardisiert. Und wir lösen dieses Problem, indem wir die Dopa-Einnahme vor die Mahlzeit setzen. Das ist die Quintessenz. Und wir bauen dann bei Patienten mit Fluktuationen die Therapie um diese Mahlzeiten herum. Aber lassen Sie mich noch ein Wort zu diesen motorischen Fluktuationen verlieren. Natürlich spielt der Magen hier eine große Rolle für dieses Problem. Ein weiteres Off-Phänomen, über das wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist das sogenannte No-On oder Delayed-On. Es kommen leider alle diese Begriffe aus dem Englischen. Man kann sie jetzt ins Deutsche übersetzen, aber Sie werden sie in der Literatur, selbst in der deutschsprachigen Literatur, immer mit diesen Begrifflichkeiten wiederfinden. Delayed on oder no on heißt eben, der Patient nimmt eine Tablette und er kommt nicht ins On. Er wirkt nicht beweglich. Und auch hierfür ist meistens der Grund eben die verzögerte Resorption im Darm. Und es ist ganz wichtig, dass man sich immer vor Augen hält, dass wir dieses Dopa in der neuronalen Struktur benötigen und dass der Weg der Tablette, und wir reden jetzt vorzugsweise über das Dopa, weil das natürlich diese 1-zu-1-Beziehung hat, der Weg vom Mund bis zum Gehirn ein weiter ist. Und auf diesem Weg muss das Kompartiment Darm passiert werden, Wir haben die Darm-Blut-Schranke. Wir müssen durch das Kompartiment Blut an der Blut-Hirn-Schranke in das Neuron hinein. Und an beiden dieser Membranen, an diesen Schranken können Probleme auftreten. Und das wird nachher bei den therapeutischen Überlegungen auch nochmal wichtig werden, dass man sich das immer wieder vergegenwärtigt und sich die Frage stellt, wo, an welcher Stelle hat das Dopa jetzt ein Problem, ein Kompartiment zu verlassen, über eine Membran zu kommen, über eine Barriere zu kommen und dann schließlich an den Wirkort zu kommen. Und die Analyse dieser Frage führt dann schließlich auch zum Erfolg, dass man eben diese Off-Phasen charakterisieren kann und für den Patienten eben auch beheben kann.
Wir waren ja bei den Spätkomplikationen der Klassifikation. Jetzt sind wir ein bisschen auf die Gastroparese eingegangen und was die eigentlich für einen Einfluss darauf hat. Was wäre denn eigentlich dann, wenn wir die klassifizieren würden, so eine Gastroparese? Ist das eine motorische oder ist es eine nicht motorische Komponente?
Das ist eine sehr schöne Frage, weil das ist eigentlich eine motorische, aber im engeren Wortsinne, denn es ist ja ein Muskel, der Magen ist ein Muskel und dieser Muskel hat eine reduzierte Aktivität. Aber in der klassischen Nomenklatur beschreiben wir motorische Komplikationen auf die Beweglichkeit des Patienten im eigentlichen Sinne. Und insofern gehört sie zu den nicht motorischen Komplikationen, wobei es ist eigentlich von der Begrifflichkeit, wenn man richtig drüber nachdenkt, auch ein Muskelproblem, aber eben ein Muskelproblem eines glatten Muskels. Und der Grund liegt natürlich in der fehlenden oder mangelhaften Versorgung und Stimulation durch das enterische Nervensystem.
Also wir einigen uns darauf, in jedem Fall ist eine Beweglichkeitsstörung. Ja. Ob jetzt motorisch, ist egal, der Effekt, den haben Sie gerade beschrieben. Wir haben ausführlich jetzt über Wearing-Off zum Beispiel gesprochen, wir haben über On-Off gesprochen, wir haben über die Gastroparesen gesprochen. Kommen wir vielleicht nochmal zu den Dyskinesien. Das ist ja bewusst ein Plural, weil wir haben ja ganz verschiedene, wenn ich richtig durchgezählt habe, mindestens 4 verschiedene Typen von Dyskinesien. Vielleicht helfen Sie uns da nochmal in Abhängigkeit von dem Zeitpunkt, wo sie auftreten.
Ja, genau. Die Dyskinesien werden genauso eingeteilt und bei den Dyskinesien, um diese erfolgreich zu behandeln, ist es genauso wichtig, die zu klassifizieren und sich ein Bild darüber zu machen, unter welcher Form der Dyskinesie leidet der Patient überhaupt. Und wir müssen uns jetzt mal gedanklich eine Dopa-Kurve vorstellen, die Aufnahme, die ansteigende Kurve und die abfallende Kurve. Und die Dyskinesien werden in Abhängigkeit von dieser Kurve auch eingeteilt.
Also wie so ein Bankkonto. Am Anfang des Monats ist es voll und dann geht's runter.
Ja, genau. Und wir haben ja alle im Studium auch die Pharmakokinetik gelernt. Wir wissen, dass die Dopa-Resorption eben zu einer normalen aufsteigenden Kurve führt, die dann langsam abflacht. Und diese Dyskinesien, die erste Form der Dyskinesie, die man vielleicht ganz gut verstehen kann, ist die sogenannte Peak-Dose-Dyskinesie. Ich muss mich entschuldigen, auch hier wieder englische Begriffe. Peak-Dose, wie der Name schon sagt, also mit der hohen Dosis, mit der höchsten Dopa-Dosis treten dann Dyskinesien auf. Das ist eine Dyskinesie, die der Patient in der Regel etwa 1 bis 2 Stunden nach Einnahme der Dopa-Tablette spürt und die sich dann wieder verliert. Dann die zweite Form, über die wir sprechen müssen, sind die sogenannten biphasischen Dyskinesien. Diese Dyskinesien stellen sich typischerweise ein im ansteigenden Bereich der Dopa-Kurve und im abfallenden Bereich. Diese Patienten beschreiben dann häufig, Herr Doktor, ich merke genau, jetzt kommt das Medikament, jetzt fängt es gleich an zu wirken. Wir können das eigentlich einem sehr schön auch beschreiben. Manche Patienten berichten über so ein angenehmes Wärmegefühl. Und wenn Sie das mal so dann live in der Praxis auch erleben, dann werden Sie sehen, dass der Patient aus so einer eher steifen Phase oder unbeweglichen Phase dann plötzlich anfängt, leichte Hyperkinesien zu entwickeln. Und dann fühlt er sich wohl, dann empfindet er keinen Leidensdruck. Und diese Phase hält dann vielleicht für 1-2 Stunden an, bevor dann die Kurve unter ein kritisches Niveau absinkt. Und dann treten diese Dyskinesien wieder auf. Und sie charakterisieren jetzt für den Patienten eher die schlechte Phase, also das beginnende Off. Und deshalb sind sie biphasisch am aufsteigenden und absteigenden Schenkel. Und sie müssen natürlich ganz klar abgegrenzt werden von den Peak-Dose. Denn bei den Peak-Dose würden wir ja die Dosis erniedrigen, um die Spitze klein zu machen. Und bei den biphasischen haben wir natürlich den Wunsch, die Kurve zu glätten. Und deshalb sind die therapeutischen Zielsetzungen auch andere. Davon abzugrenzen sind dann noch dyskinetische, eigentlich im engeren Sinne dystone Bewegungsstörungen, die auftreten, wenn das Medikament in seiner Wirkung nachlässt. Diese Formen der dystonen Störungen erleben die Patienten meist als schmerzhafte Verkrampfung, so werden sie auch beschrieben, oft in den Morgenstunden oder auch in den Nachtstunden. Und das ist letztlich Ausdruck der mangelhaften Stimulation mit Dopa. Also das sind so die wichtigsten vier Formen, die wir haben.
Und wir haben uns ja vorgenommen im Vorgespräch, bevor wir mit unserer Podcast-Aufzeichnung begonnen haben, wir versuchen es immer mit Bildern, die man sich gut merken kann, einfach beim Zuhören, weil uns hier beim Hören natürlich die Bilder fehlen, also das Bankkonto zum Anfang des Monats voll, dann fällt es ab, da treten diese Dyskinesien auf und der Wunsch, wie im echten Leben die Kurve zu glätten, dass man am Ende des Monats nicht so sehr im Minus ist. Vielleicht aber darauf lieber, was wir Dr. Reuthaller nochmal eingehen. Jetzt haben wir versucht, diese verschiedenen Komplikationen aufzulisten. Noch gar nicht richtig erwähnt haben wir so die pharmakoresistenten Symptome zum Beispiel. Die könnte man natürlich auch mit der Gastroparese in Verbindung bringen. Aber wir haben ja auch gesagt, wir wollten uns noch ein paar Tipps zurechtlegen. Sie haben vorhin gesagt, vor ein paar Minuten, das ist schwierig für die Kollegin oder den Kollegen. Jetzt sitzt der Patient ein paar Minuten vor mir und jetzt soll ich diese Komplikationen so richtig auseinanderhalten. Gibt es aus Ihrer Sicht einen Tipp, wenn ich zum Beispiel versuchen will, die Dyskinesien richtig zuzuordnen? Wenn jetzt noch eine Gastroparese dazu kommt, wird es ja schwierig zu sagen, eine Stunde nach der Einnahme, dann ist das womöglich total prolongiert, diese Peak Dose, die Sie eben erwähnt haben. Wie mache ich denn das am besten?
Also wenn es im ambulanten Setting erfolgen soll, macht es schon Sinn, dass man den Patienten bittet, ein Tagesprotokoll zu erstellen, in dem er die Medikationseinnahme aufschreibt, und zwar schon auf einem Halbstundenintervall genau, in dem er aufschreibt, wann er die Mahlzeiten zu sich nimmt, ganz wichtig, und in dem er auch einträgt, wie sich die Beweglichkeit über den Tag verhält. Dafür gibt es gewisse Schablonen, die man im Internet herunterladen kann. Man kann es mit Smileys machen, mit einem grinsenden Smiley für eine gute Phase, mit einem weinenden Smiley. Diese Charts haben häufig einen Nachteil, dass die Patienten, die unter Dyskinesien, die Dyskinesien erfahren, unter diesen häufig gar nicht leiden, weil die dyskinetischen Phasen die Phasen sind, in denen sie ja eigentlich gut beweglich sind, zumindest nicht im Off sind. Deshalb wird das oft verwechselt und die Patienten charakterisieren dann die dyskinetischen Phasen als gute Phasen. Wenn man also mit einem Patienten ein solches Protokoll erstellt, muss man ihn darauf hinweisen, dass er die Überbeweglichkeitsphasen gesondert markiert. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn ich die Patienten bitte, eine Excel-Tabelle zu erstellen, in denen sie die Stunden einteilen und die Tage und das farblich zu markieren. Ich bitte meine Patienten immer dann, einen Farbstift zu nehmen und dann die guten Phasen, die ohne Off und ohne Dyskinesien einfach ein perfektes oder halbwegs perfekte Beweglichkeit darstellen, in grün zu markieren, die Off-Phasen in rot und die Überbeweglichkeitsphasen in blau oder gelb. Die Patienten machen das erstaunlicherweise total gern, und wenn man das dann mal so ein paar Tage machen lässt oder auch ein paar Wochen, dann erkennt man Muster. Und aus diesen Mustern erkennen Sie dann, ob sich bestimmte Off-Phasen von Tag zu Tag zur gleichen Zeit wiederholen. Und Sie erkennen auch, dass Off-Phasen an manchen Tagen auftreten und an anderen wieder nicht. Und aus diesen Betrachtungen kann man dann schlussfolgern, ob es Einflüsse gibt, die zum Beispiel aus der Nahrung kommen. Die würden sich ja dann wiederholen, wenn der Patient jeden Tag die Nahrung und die Medikamenteneinnahme nicht gut miteinander in Einklang bringt. Sie erkennen exogene Faktoren. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen Patienten, der hatte dann eine rote Woche, und ich habe mich gewundert, habe ihn gefragt, ob er in dieser Woche seine Medikamente anders genommen hat. Nein, der Grund war die Corona-Erkrankung seiner Ehefrau. Die hat ihn so besorgt, dass er sich so aus dieser Sorge heraus auch schlecht gefühlt hat. Das konnten wir dann in diesem Gespräch auch herausfinden und thematisieren. Und mit der Gesundung seiner Frau besserte sich dann auch die Beweglichkeit. Aber das war für mich ein ganz wichtiger Erkenntnis, denn diese exogenen Faktoren, so möchte ich es mal nennen, die können wir durch medikamentöse Therapie ja nicht beeinflussen. Und es geht auch in diesen Grafik natürlich darum, exogene und endogene Faktoren zu trennen, zu diskriminieren, um für den Patienten dann einen guten Weg zu finden, indem wir die Medikamente eben an seinen Tagesablauf ein bisschen dann anpassen. Also diese Protokolle zu führen, vielleicht mit so einem Farbmodell oder auch mit Schulnoten, das kann ein guter Weg sein, um sich in diese Probleme mit dem Patienten etwas hinein zu vertiefen.
Also ein Längsschnitt im Grunde. Sie sagen, es ist nicht der einzelne Tag, der interessant ist, sondern das Wiederholen der Muster. Und dann würde ich beispielsweise auch die Effekte vielleicht von der Gastroparese, dass es länger dauert, bis es anflutet, dann in diesen Mustern einfach wiederfinden können.
Genau.
So jetzt haben Sie eben gesagt, gerade in Bezug auf die Dyskinesien, ich erinnere mich an einen Euroflash Audio Podcast mit Professor Reichmann zum Beispiel, da haben wir auch schon mal drüber geredet, welche dieser Beschwerden für die Betroffenen, für die Patientinnen und Patienten am belastendsten sind. Das sind ja jetzt gar nicht mal zwingend, und Sie haben es eben gesagt, die Dyskinesien, das können ganz andere Dinge sein, die für die Patienten auf der motorischen Seite besonders zu Buche schlagen, besonders die Lebensqualität beeinträchtigen. Was sind denn da Ihre Erfahrungen?
Ja, man wundert sich dort immer wieder und die meisten der Kollegen werden das kennen. Da sitzt ein Patient vor einem, der dyskinetisch ist am Schreibtisch und dann fragt man den Patienten, wie geht es Ihnen? Und der Patient sagt, jetzt geht's mir gut. Und man denkt so, das sieht aber nicht gut aus. Und wenn der Ehepartner dabei ist, die Ehepartnerin, dann nickt sie dann immer, also das sieht jetzt wirklich nicht gut aus, mein Mann zappelt, meine Frau zappelt dann, das ist unerträglich, Herr Doktor, Sie müssen etwas tun. Und der Patient ist dann ganz verwundert, weil das doch seine gute Phase ist. Und das wissen wir auch aus Umfragen, Dyskinesien werden häufig von den Patienten als nicht so bedrohlich oder leidenhervorrufend wahrgenommen wie die Off-Phasen. Und das ist etwas, das muss man im Hinterkopf behalten. Oft ist es der Partner, den das stört oder vielleicht auch dann die Wahrnehmung anderer Menschen, die den Parkinson dann auch als manchmal so eine schwierige Krankheit erscheinen lässt. Aber grundsätzlich gilt, dass die Off-Phasen, in welcher Form auch sie immer auftreten, den Patienten viel stärker belasten als die dyskinetischen Phasen.
Wie ist denn mit den Dystonien zum Beispiel? Haben Sie vorhin auch erwähnt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, da kommt es zu einer starken Krampfbildung oder Ähnlichem, das ist ja etwas, was die Betroffenen wahrscheinlich nicht nur zu spüren bekommen, sondern als total unangenehm empfinden.
Genau, das wird immer berichtet. Meistens berichtet der Patient ja nicht über Dystonien, sondern er nennt es Krämpfe.
Krämpfe, genau.
Doktor, ich habe nächtliche Krämpfe oder morgens, wenn ich aufwache, ich bin steif, meine Füße verkrampfen sich. Das kann ein Off-Phänomen sein, ist es auch häufig. Und das verursacht natürlich Leidensdruck, wenn diese Krämpfe jetzt mild sind, wenn sie nur als Steifigkeit imponieren, vielleicht nicht so stark, als wenn es richtige muskuläre Krämpfe sind, die natürlich, da gibt es Schattierungen, in jeder Form auch auftreten.
Jetzt haben wir uns so die ersten 20 Minuten von Euroflash Audio jetzt mal mit der Beschreibung der Komplikation aufgehalten. Waren ja mindestens zwei Tipps dabei. Der eine, so getreu dem Motto, egal was da drin steht, wann man die Medikamente nehmen soll, wir müssen sie anpassen an den Tagesablauf der Patientinnen und Patienten. Am besten mit einem Glas Wasser. Und Sie haben darauf hingewiesen, Gastroparese kommt bei vielen Patientinnen und Patienten im Lauf der Zeit dazu. Und der zweite Tipp war im Grunde, dass Sie gesagt haben, entweder mit einer Farbtabelle oder mit Schulnoten oder mit einem Smiley und dann bitte nicht nur einen Tag, sondern über mehrere Tage das vorbereiten lassen, damit wir bei den wenigen Minuten, die wir dann den Patientinnen und Patienten gegenüber sitzen, eben auch zu den richtigen Schlussfolgerungen kommen. Schlussfolgerung, Stichwort, wie gehen wir um mit dem Management? Sie haben vorhin mal so im Grunde mit so einer roten Linie gesagt, wir müssen eigentlich die Kurve glätten im Laufe der Zeit. Kurve glätten heißt, wir kommen mit dem Levodopa alleine nicht aus. Wir müssen eben mehr tun. Wir müssen versuchen, die Wirkspiegel so zu halten, dass unsere Patientinnen und Patienten damit gut zurechtkommen. Kann man das auf die einzelnen Komplikationen runterbrechen? Also zum Beispiel bei den Fluktuationen?
Wenn man mit der Klassifikation der motorischen Komplikationen so weit ist, dass man das Problem eingrenzen kann, als Wearing-off, nehmen wir jetzt nur das Beispiel Wearing-off oder Delayed-on, dann ist es auch klar, dass die therapeutischen Ansätze völlig unterschiedlich sind. Wenn Sie einen verzögerten Wirkeintritt haben, dann liegt es entweder darin, dass die Tablette im Magen verweilt, sprich Gastroparese oder große Nahrungsmenge. Dann wird man entweder den Abstand zwischen Nahrung und Tabletteneinnahme verändern oder man gibt ein anderes Präparat, zum Beispiel ein lösliches Präparat oder jetzt auch ein inhalatives Präparat. Wenn es ein Wearing-off ist, wenn die Tablette also nachlässt in der Wirkung, dann müssen wir uns überlegen, wie verlängern wir die Wirkung. Und bei der Verlängerung der Wirkung gibt es natürlich verschiedene Werkzeuge in unserem Werkzeugkasten, die wir dann nutzen können. Und da möchte ich den Zuhörern und Zuschauern nur den Rat geben, sich auch hier an dieser Stelle noch einmal zu vergegenwärtigen, dass wir es mit Kompartimenten zu tun haben. Mit dem Kompartiment Blut insbesondere und dem zentralen Kompartiment. Im Blut ist das abbauende Enzym, das den Stoffwechsel des Dopas hauptsächlich verantwortet, die Katechol-O-Methyltransferase, kurz COMT oder COMT. Und hierfür verwenden wir die COMT-Hemmer-Inhibitoren, die ja auf dem Markt verfügbar sind, die dann die Pharmakokinetik im Kompartiment Blut beeinflussen, indem sie den Abbau des Dopas negativ, wenn man so will, beeinflussen. Dadurch verlängert sich die Halbwertszeit und dadurch hat der Patient eine länger andauernde Wirkung des L-Dopas durch die Beeinflussung im Kompartiment Blut.
Also ganz wichtig, wir reden von einer Substanz, die ausschließlich dann oder ja, ausschließlich im Cum granosale im Blut wirkt.
Genau. Das Com-Thema wirken vorwiegend im Kompartiment Blut, zu einem geringeren Anteil auch im Kompartiment Darm. Aber bis auf die Substanz Tolkapone, die auch einen zentralen Effekt hat, wirken die anderen beiden Com-Thema Entacapon und Opicapon nur und ganz wesentlich im Kompartiment Blut. Und davon abzugrenzen ist der Effekt der sogenannten Monoaminooxidase, kurz MAO-Hemmer. Die MAO-Hemmer wirken ganz überwiegend im Kompartiment ZNS. Sie beeinflussen dort den Abbau vom Dopamin. Und dadurch, dass weniger Dopamin im zentralen Kompartiment abgebaut wird, steht mehr Dopamin zur Verfügung, um in die Präsynapse wieder aufgenommen zu werden. Und deshalb können diese beiden Effekte auch kombiniert werden. Also es macht durchaus Sinn, auch Com-Hemmer und MAO-Hemmer zu kombinieren. Aber man sollte sich immer auch Gedanken machen, wo ist eigentlich das Problem? Ist das Problem im Kompartiment Blut zu suchen oder im Kompartiment ZNS zu suchen? Das ist ein Faktor bei der Auswahl. Der andere Faktor ist das Alter der Patienten. Jüngere Patienten, die über eine höhere endogene Dopaminsynthese verfügen, endogene Dopaminsynthese, die sprechen in aller Regel auch besser auf die MAO-Hemmer an als ältere Patienten, die doch ganz überwiegend auf die exogene Zufuhr des L-Dopa angewiesen sind. Bei den älteren Patienten macht es daher eher Sinn, den Com-Hemmer zu bedenken, bei den jüngeren Patienten eher den MAO-Hemmer. Das kann man grundsätzlich sagen, wenn ein jüngerer Patient dann auf einem MAO-Hemmer ist und er braucht zusätzlich einen Com-Hemmer, dann kann man da natürlich noch diesen hinzunehmen. Und wenn man dann die Erfahrung macht, der MAO-Hemmer ist vielleicht zu schwach, dann kann man auch innerhalb der Gruppe der MAO-Hemmer nochmal einen anderen MAO-Hemmer versuchen. Denn da gibt es auch gewisse Wirkunterschiede nach meiner Erfahrung, wenngleich man natürlich einschränkend sagen muss, dass diese in vergleichenden Studien so nie untersucht worden sind. Aber wir wissen aus den Studien, dass auch die MAO-Hemmer unterschiedliche Effektstärken besitzen.
Also was ich von Ihnen gerade nochmal gelernt habe, Herr Professor Beuthaler, dass Sie sagen, erstmal diese verschiedenen Kompartimente auseinanderzuhalten, also wirklich Blut und ZNS für das Verständnis. Und auch hier gilt ja dann ganz besonders, wir kommen nochmal auf den Anfang unseres Podcasts zurück, ich muss wirklich verstehen, was für Beschwerden mit welcher Dopaminverfügbarkeit liegen eigentlich gerade vor, um zu sagen, was wähle ich? Also dieses einfach älterer Patient, ich gehe gleich auf den Com-Hemmer, das ist möglicherweise gar nicht richtig, sondern es geht darum zu verstehen, zu welchem Zeitpunkt treten die Beschwerden auf und was brauche ich jetzt? Also der alte Satz, vor die Therapie haben die Götter immer noch die genaue Diagnose gesetzt, würde hier umso mehr gelten.
Absolut, das ist absolut richtig. Und ich möchte das auch nochmal mit einer kleinen Geschichte illustrieren. Mhm. Eine Patientin, die ich vor einigen Jahren in meiner Ambulanz hatte, die ich schon lange kannte, die dann kam und berichtete, dass sie ein schlechtes Wochenende hinter sich hatte und in der weiteren Exploration schilderte, dass ihr Sohn zu Besuch kam, der in der Antarktis auf dem Forschungsschiff tätig ist. Ich hatte das so interpretiert, dass die ganze Situation die Patientin emotional so angefasst hat, dass sie deshalb schlecht beweglich war. Klar, der Sohn ist dann wieder nach Südamerika geflogen, war dann wieder ein halbes Jahr nicht da. Die Situation wiederholte sich dann beim nächsten Besuch ein halbes Jahr später, wieder ein schlechtes Wochenende, wieder off.
Also mit Sohn oder ohne? War der Sohn dann auch da oder nicht?
Nein, der Sohn war schon wieder abgereist, aber die Patientin wurde dann mit der Abreise des Sohnes auch wieder besser. Also nur in der Besuchsphase war sie schlecht. Das ist wirklich eine Anekdote, für die ich mich verbürge, die stimmt so. Löse sie auch auf. Nach 2 Jahren kam diese Patientin zu mir und berichtete, ihr Sohn sei jetzt in Kiel und das wäre natürlich schön, weil er jetzt häufiger zu Besuch käme. Und dann habe ich sie gefragt, und die Off-Phasen, sind die denn noch in gleicher Weise vorhanden, wenn ihr Sohn zu Besuch ist? Dann sagte sie, nee, die Off-Phasen, die habe ich jetzt nicht mehr. Aber wissen Sie, Herr Beuthaler, die Sache hat einen Haken. Es gibt keinen frischen Lachs mehr, wenn mein Sohn kommt.
Oh.
Und da habe ich erst verstanden, was das Problem dieser Patientin war. Der Sohn hat nämlich dann aus der Antarktis so viel Lachs mitgebracht, dass die Herrschaften das ganze Wochenende Lachs gegessen haben. Eine sehr eiweißhaltige Nahrung. Und diese Eiweiße haben dazu geführt, dass das DOPA an der Blut-Hirn-Schranke nicht in das zentrale Nervensystem übertreten konnte. Das heißt, hier war das Problem nicht der Gastrointestinaltrakt und die Gastroparese, sondern hier war das Problem der Übertritt vom Blut in das Kompartiment ZNS. Hier haben wir einen aktiven Carrier und der war durch die Aminosäuren des Lachses gesättigt. Da kam kein DOPA mehr durch. Und wenn man so einer Patientin helfen möchte, müsste man nach dem eben gesagt natürlich dann tendenziell eher einen Mauerhemmer verwenden. Ein Mauerhemmer für ein Wochenende einzusetzen macht auch keinen Sinn. Aber worauf ich hinaus will, ist, wir müssen uns die Frage stellen, was passiert eigentlich bei unseren Patienten? Und Patienten, die sich sehr eiweißreich ernähren, die haben ein anderes Problem als jene Patienten, die sich sehr ratenintensiv ernähren. Also die Analyse auch der Nahrungsgewohnheiten spielt für diese Frage auch eine Rolle und hat damit auch indirekte Einflüsse auf die Therapieempfehlung.
Also wäre so ein exogener Faktor, den Sie vorhin genannt hatten, exemplarisch, am Beispiel der Frau, die an Corona erkrankt war, der Mann, der ganz besorgt war, hier wäre es der exogene Faktor, der Sohn mit dem Lachs.
Genau.
Jetzt gibt es schlimmere Dinge, als ein Wochenende Lachs zu essen, aber sage ich jetzt zumindest mal. Aber es geht ja auch um die Frage, wie man da mit der Therapie umgeht. Ich habe ein Zitat für Sie aus dem Jahr 2018 aus Neurological Sciences. Das ist im Grunde das offizielle italienische Blatt. Ich übersetze mal oder habe es übersetzen lassen. Die Diagnose der Parkinson-Krankheit wird immer noch hauptsächlich klinisch anhand der Symptome Bewegungsverlangsamung mit Muskelrigidität, Ruhetremor und oder Haltungsinstabilität gestellt. Neben den motorischen Kardinalsymptomen finden sich jedoch die sogenannten nicht-motorischen Symptome wie kognitive und neuropsychiatrische Störungen, Schlafstörungen sowie autonome und sensorische Störungen. Diese sind wegen ihrer Auswirkung auf die Lebensqualität der Patienten und der sie betreuenden Pflegepersonen in den letzten Jahren zunehmend in den Blickpunkt geraten. Zitat Ende. Das war eine Studie, die heißt Wirksamkeit von Safinamid bei den nicht-motorischen Studien. Es war eine Kohortenstudie von Patienten mit idiopathischer Parkinson-Krankheit. Maria Bianchi war da die erste Autorin. Würden Sie das heute, 5 Jahre später, auch noch unterschreiben?
Ja, auf jeden Fall, was Frau Bianchi dort beschreibt und zitiert, das ist eine Erkenntnis, die wir Neurologen, die mit Parkinson-Patienten arbeiten, natürlich alle immer im Fokus haben, auch längst präsent haben. Das Thema der nichtmotorischen Störungen, das ja sehr weit gefächert ist und sicherlich auch seinen Grund darin hat, dass Parkinson eben nicht nur eine rein dopaminerge Krankheit ist, wie wir es ja auch im Studium mal gelernt haben. Parkinson ist eine Multineurotransmitter-Erkrankung. Auch andere Botenstoffe sind in den Krankheitsprozess involviert. Auch Serotonin, auch Adrenalin, Noradrenalin. Dies erklärt wenigstens partiell, warum eben noch andere Symptome hinzutreten. Daneben führt eben der dopaminerge Zelluntergang beispielsweise auch am enterischen Nervensystem eben zur Verlangsamung der gastrointestinalen Passage. Also das Stichwort Obstipation, Gastroparese können wir hier in den Kontext bringen. Aber auch das Thema der psychischen Veränderungen, beispielsweise der Depression, der Angststörung, das möglicherweise eben nicht mit Dopamin in Verbindung steht, sondern eher mit Serotonin. Und damit wird klar, die Parkinson-Erkrankung ist eine ganz breit gefächerte Erkrankung. Ich glaube, man muss schon sagen, dass wir bei diesen Phänomenen, der nichtmotorischen Phänomene, auch als Neurologen an unsere Grenzen stoßen, weil wir natürlich nicht über die Werkzeuge verfügen, diese Symptome zu behandeln. Und wenn wir zum Beispiel an das Thema Drankinkontinenz denken, dann haben wir Neurologen häufig Restriktionen in der Verschreibung von Medikamenten. Auch hier brauchen wir dann Expertise, in diesem Fall von den Urologen, die uns helfen. Und deshalb ist diese Parkinson-Erkrankung dann auch eine Erkrankung, die multiprofessionell angegangen werden muss, mit dem großen Einschränkung, dass die Kollegen in der anderen Disziplin dann häufig sagen, gehen Sie mal zu Ihrem Neurologen, das kommt schon vom Parkinson. Ja, stimmt ja auch, aber wir Neurologen können es eben nicht alleine lösen. Man muss sich also Kollegen suchen, die mit denen man ein gutes Verhältnis pflegt, die sich gemeinsam um diese Patienten kümmern, die uns allen ja doch sehr am Herzen liegen, auch mit ihren nichtmotorischen Symptomen. Und für die nichtmotorischen Symptome muss man sagen, es gibt schöne Untersuchungen, die zeigen, dass auch diese nichtmotorischen Symptome fluktuieren können, genau wie die Motorik selbst. Und vielleicht am deutlichsten wird das so in dem Thema Angst. Wenn Sie einen Patienten mal haben, der im Off sitzt, der dann sich gar nicht mehr bewegen kann, der ist unweigerlich in einer ängstlichen Grundstimmung. Da baut sich ganz vieles auf und diese Patienten sind dann häufig wie gelähmt, agitiert, dann kommen sekundäre Probleme hinzu, wie Luftnot und so etwas. Das kann dann richtig belastend werden für den Patienten und natürlich auch für uns als Therapeuten und unterstreicht nochmal, wie wichtig es ist, einfach diese Off-Phasen, ob jetzt motorisch oder nicht motorisch, zu glätten. Und da zählen natürlich alle Medikamente hinzu, die in der Lage sind, den Dopaminhaushalt zu stabilisieren, insbesondere eben auch die Mauhämmer, und das ist ja das Safinamid. Und deshalb kann man auch mit den Mauhämmern, eben auch mit dem Safinamid, diese nichtmotorischen Phasen auch gut bessern in vielen Fällen, die natürlich auch die motorischen Phasen. Zudem ist jetzt interessanterweise gerade für das Safinamid auch beobachtet worden, dass es ja auch die Schmerzen bei den Parkinson-Patienten erheblich reduziert. Eine Zufallsbeobachtung eigentlich aus den Studien, wo man eben festgestellt hat, dass die Patienten, die mit Safinamid damals behandelt worden sind, am Ende der Studie viel weniger Schmerzmittel benötigten. Dieser Effekt war gar nicht beabsichtigt, aber er fiel dann eben positiv auf, wenn man so möchte. Und das ist sicherlich auch spannend, weil Safinamid natürlich neben der Dopaminbeeinflussung jetzt als einen weiteren Wirkmechanismus hat. Es beeinflusst auch die Glutamaterge-Transmission, die möglicherweise für den Schmerz mitverantwortlich ist. Und das ist eben vielleicht so der Ausgangspunkt auch dieser kleinen Arbeit, die Sie gerade zitiert haben, die genau diese Beobachtung dann noch einmal teilt und publiziert.
Ich kann kurz darauf eingehen, war eine, wie gesagt, eine Kohortenstudie, 20, aber sehr, sehr gut dokumentierte Patientinnen und Patienten waren darin aufgenommen. Sie stammt aus dem Jahr 2018 und ist in Italien, genau in Varese, entstanden. Aber dann nochmal die Frage, Sie haben eben gerade gesagt, im Grunde ist Parkinson eine Mehrfach-Neurotransmitter-Erkrankung. Es ist eben nicht nur ein Neurotransmitter, der aus dem Gleichgewicht gerät, sondern viele. Ist das vielleicht eine der möglichen Erklärungen, warum dieser Mehrfacheffekt, dieser Doppeleffekt wirkt?
Ja, das könnte eine Erklärung sein, gerade jetzt über diese Beeinflussung der Glutamatergen-Transmission. Die nutzen wir ja auch mit einem anderen Parkinson-Mittel aus, nämlich mit dem Amantadin. Das wirkt auch über die Glutamaterge-Transmission. Und das könnte ein Effekt sein. Ein weiterer könnte aber auch sein, dass die Monoaminooxidase eben nicht nur für die Metabolisation des Dopamins verantwortlich ist, sondern auch für andere biogene Amine. Und es könnte, aber das ist wirklich hypothetisch, deshalb auch erklären, warum vielleicht auch andere Neurotransmitter in ihrem Abbau gehemmt werden und deshalb dann eine Synapse in einer anderen Form zur Verfügung stehen. Ich finde das mit den Mauhämmern deshalb auch so interessant, weil das werden auch unsere Zuhörer, Zuschauer bestätigen, wenn Sie einen Compthemmer geben, dann merken Sie den Effekt eigentlich sofort. Sie sehen sofort mit der nächsten Einnahme, das Dopa wirkt länger. Das ist bei den Mauhämmern nicht so. Die Mauhämmer wirken weicher, die Wirkung schleicht sich ein. Und es ist nach meiner Beobachtung oft so, dass die Patienten dann beim nächsten Ambulanzbesuch wiederkommen und sagen, auf die Frage, wie geht es Ihnen, hat es gewirkt? Ja, es hat gewirkt. Und wenn man dann den Partner dabei hat, sagt er, Moment mal, dir geht's doch deutlich besser. Und das sind ja eigentlich mal die guten Medikamente, die so weich wirken, die die Patienten gar nicht merken. Wenn man dann Skalen benutzt, und das haben ja alle Studien auch gezeigt, dann sind die Mauhämmer nämlich genauso effektiv wie die Compthämmer. Das ist etwas, was man so oft im klinischen Alltag gar nicht so vom Patienten gesagt bekommt. Aber wenn man die motorischen Symptome objektiv ratet, dann sieht man das, dass die Symptome genauso positiv beeinflusst werden können durch Mauhämmer wie Compthämmer. Das unterstreicht nochmal die Bedeutung der Mauhämmer auch in der Therapie und ist vielleicht auch dadurch bedingt durch diese doppelte Beeinflussung gilt ja nur für das Safinamid. Die anderen Mauhämmer beeinflussen die Glutamaterge-Transmission nicht. Da ist eben der Fokus auf dem Schmerz ganz besonders. Aber für die anderen Transmitter gilt es wahrscheinlich dann auch für andere Mauhämmer.
Das hat natürlich auch viel mit Erwartungshaltung zu tun. Ich werfe eine Pille ein und kurz danach sind meine Beschwerden hoffentlich besser. Hat es dann vielleicht auch was mit uns zu tun, dass wir eben sagen müssen, dieser Mauhämmer wirkt nicht gleich beim ersten Mal, wenn Sie ihn eingenommen haben, sondern das wird sich langsam Schritt für Schritt verbessern. Ist das vielleicht wichtig, um auch das Therapieerleben, das Erfolgserleben nicht nur beim Partner zu haben?
Absolut. Also das Gespräch mit dem Patienten sollte das einschließen. Die Erwartung müssen wir im Vorfeld natürlich besprechen, das Thema Nebenwirkung, das Thema Wirkung. Das Thema Aufdosierung spielt ja gerade bei den Agonisten eine wichtige Rolle. Das langsame Herantasten, das Gewöhnen der neuronalen Strukturen an die verstärkte dopaminerge Transmission. Und das ist etwas, was wir sicherlich besprechen sollen. Auch gerade bei den Mauhämmern mache ich das eigentlich immer. Ich weise auch immer auf dieses günstige Nebenwirkungsprofil hin, das die Mauhämmer haben, die Compthämmer ja auch. die ja sich eben insofern auch positiv in der ganzen Gestaltung des Therapieplanes darstellen, weil sie eben aufgrund der geringen Nebenwirkungsrate immer noch hinzugenommen werden können, ohne dass es den Patienten belastet.
Jetzt haben wir noch ein paar Minuten hier bei Neuroflash Audio und heute reden wir ja so die ganz breite Linie entlang von den motorischen bis hin zu den nichtmotorischen Komplikationen im Laufe einer Parkinson-Erkrankung pro Gradient. So haben wir begonnen. Zu Beginn haben wir in den ersten 20 Minuten intensiv darüber geredet, was wir bei den motorischen Komplikationen machen können. Im zweiten Teil sind wir jetzt ganz stark auf die nichtmotorischen eingegangen. Versuchen wir mal beides zusammenzubinden. Inwieweit sollten wir die Auswahl, den Griff zum Comptenner oder zum AOB-Hämmer, inwieweit sollten wir den von beidem gleichzeitig abhängig machen? Gibt es da noch einen Tipp, dass Sie sagen, wenn zum Beispiel der Parkinson-Patient Schmerzen hat und wenn er so und so alt ist, dann gehe ich am besten auf die Kombi? Kann man das irgendwie versuchen?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben jetzt in der Diskussion natürlich den Aspekt der Dopaminagonisten noch nicht berührt. Der muss mit erwähnt werden. Also wenn wir einen Patienten haben, der Fluktuationen aufweist, Dyskinesien, und wir haben das Ziel, die Therapie zu glätten, dann sollte man versuchen, den Schwerpunkt der Therapie mehr auf den Agonisten zu legen, weil die Agonisten eine längere Halbwertszeit haben und dadurch ohnehin etwas stabiler wirken. Oft geht das nicht vollständig, aber alleine nur den Schwerpunkt etwas anders zu setzen, kann schon helfen. Und dann sind wir schon auch natürlich bei den Nebenwirkungen der Therapie. Die Nebenwirkungen der Therapie sind bei den Dopaminagonisten etwas höher als beim Dopa. Es treten gehäuft Symptome oder Nebenwirkungen auf, wie beispielsweise Ödeme oder anderes. Vielleicht beim älteren Patienten auch mal Halluzinationen, so dass dann gerade bei älteren Patienten das Dopa am Ende doch dann wieder einen sehr hohen Stellenwert bekommt und der ganz alte Patient ja häufig das Dopa als ein Monotherapeutikum auch bekommt. Und für diese Patienten, wo wir das Dopa fokussieren müssen, aufgrund zum Beispiel von Nebenwirkungen wie Halluzination, bei diesen Patienten spielt der Einsatz der additiven Verfahren, so nenne ich sie mal, der MAO und der COMT-Hämmer, da natürlich eine bedeutsame Rolle, weil wir durch diese Therapieverfahren die Dopa-Therapie optimieren und weiter verbessern, wenn wir auf Agonisten aus welchem Grund auch immer in der Therapie dann verzichten müssen. Also insofern ist es etwas, was mit dem Alter des Patienten zu tun hat. Der junge Patient muss anders behandelt werden als der ältere Patient. Es hat mit der Multimorbidität des Patienten zu tun, mit der Dauer der Erkrankung, mit der Compliance. Es spielen eben ganz viele Faktoren dabei eine Rolle. Und man kommt bei seinen Patienten immer wieder mal in die Situation, dass man eine Empfehlung gibt und dann merkt, das funktioniert nicht, weil der Patient die Tabletten nicht pünktlich einnimmt oder weil er Nebenwirkungen entwickelt, die er vielleicht selber gar nicht bemerkt, Impulskontrollstörung beispielsweise unter Dopaminagonisten, wo wir ihn dann ein Stück weit auch beobachten müssen und führen müssen.
Professor Reichmann hat in einem unserer Neuroflash-Audios mal gesagt, ganz wichtig wäre für ihn, den Patienten oder die Patientin eben zu fragen, was ist denn für sie das Wichtigste, was sie im Alltag können, wollen, können, sollen, können, möchten? Ist das so eine Gretchenfrage, dass wir sagen, mal ganz unabhängig von Alter oder der Frage, was jetzt gerade mögliche Komorbiditäten sind, auch zu überlegen, was ist eigentlich für den Patienten wichtig? Also der Klavierspieler wird wahrscheinlich was anderes brauchen als der ab und zu mal Joggende. Wäre das so ein Ansatz zu sagen, ich muss diesen Patienten wirklich ganzheitlich verstehen?
Ja, für Herrn Reichmann sind die Uhrmacher immer so wichtig.
Ich glaube, in dem Fall war es ein Konzertpianist. Ja.
Genau, aber natürlich ist es so, dass jemand, der Uhren repariert, der muss Motorik im Fokus haben, der darf nicht zittern. Und ich sag mal, für jemanden, der auf dem Bau arbeitet, da sind vielleicht dann andere Faktoren wichtig. Für den 90-jährigen Rentner, der im Seniorenheim lebt, sind andere Dinge wichtig als für den berufstätigen 40-Jährigen. Also wir müssen es ein Stück weit daran ausrichten. Wir müssen die Patienten immer fragen, in der Klinik, auch ambulant. Ich finde die Frage ganz wichtig, bevor man sich auch so verliert im Gespräch mit dem Patienten. Was sind denn jetzt Ihre drei Wünsche? Was soll besser werden? Was soll Ihnen die gute Fee erfüllen? Das zwingt die Patienten, sich auch so ein bisschen zu fokussieren auf ihre Kernprobleme.
Auch zu committen, zu sagen, ja, das ist das, worum es mir geht.
Durchaus, durchaus. Aber dass man dann auch eben dieses Thema nichtmotorischer Störung mit berühren kann. Wenn man sich in den nichtmotorischen Störungen dann bewegt, dann kann so ein Patientengespräch nämlich auch sehr schnell ausarten. Und dafür haben wir leider nicht die Zeit, auch wenn der Patient sie bräuchte, aber wir haben nicht die Zeit, über alle nichtmotorischen Symptome zu sprechen. Deshalb müssen wir diese Fokussierung vornehmen. Und dann müssen wir den Patienten fragen, was sind die drei Wünsche? So mache ich das zumindest. Und wenn der Patient dann sagt, ja, also das Zittern soll besser werden, oder er sagt, ich möchte besser laufen, gleichmäßiger laufen oder eine längere Strecke laufen, dann versuche ich diese Therapie auch oder dieses Thema in den Fokus meiner therapeutischen Bemühungen zu nehmen. Und ich würde den Tremor anders behandeln als die Ausdauer beispielsweise oder die kognitive Wachheit. Das erfordert dann unterschiedliche Strategien, die dann auf das Individuum bezogen sein müssen mit seinen Problemen. Andererseits muss man aber eine Einschränkung machen, und das betrifft für mich so ein bisschen die Führung des Patienten. Ich glaube auch, dass wir als Neurologen ein bisschen die Aufgabe haben, den Patienten auch langfristig gut zu führen. Und ich bin vielleicht auch dafür bekannt, dass ich deshalb auch versuche, die Dopa-Therapie etwas hinauszuzögern und möglichst in der Dosis gering zu halten. Für mich ist immer so eine kritische Dosis 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, weil wir auch aus verschiedenen Studien wissen, dass eine höhere Dopa-Dosis dann das Problem Dyskinesien, das Problem insbesondere, aber auch motorischer Fluktuation verstärken kann, vielleicht sogar hervorrufen kann bei einigen Patienten. Deshalb dann also bei diesen Patienten eher den Dopaminagonist an den Anfang zu stellen, vielleicht auch das Amantadin mal aus der Schublade zu holen für einige Patienten. Aber das Dopa, das sehe ich so in der zweiten und dritten Phase der Erkrankung. Dann zugegebenermaßen verlieren die Agonisten an Bedeutung. Und dann wird das Dopa in der Bedeutung der Therapie immer wichtiger. Auch Amantadin wird beim älteren Menschen dann schwieriger im Handling. Und die Mauhemmer können diese Therapie dann mit dem Dopa gut begleiten. Genauso wie auch die Comtimer die Therapie mit dem Dopa gut begleiten können. Und dann hat man so eine Parkinson-Therapie, die vom Anfang bis zum Ende erfolgen kann, aber die ein bisschen von dem Neurologen auch geführt werden muss. Und wie soll der Patient wissen, was für ihn langfristig die beste Therapie ist? Da müssen wir ihm dann ein bisschen dabei helfen.
Professor Dirk Voitalle aus Essen, der seine Patienten nach den drei Wünschen an die gute Fee fragt. Ich frage Sie jetzt mal, was sind denn Ihre drei Wünsche an die gute Fee, wenn es um die Parkinson-Behandlung geht?
Ich glaube, also was ich mir für meine Patienten am meisten wünsche, ist, dass wir eine Therapie zur Verfügung kriegen, die die Krankheit aufhält oder sogar heilt. Es gibt ja positive Ansätze, einige Studien laufen da jetzt und viele Firmen kümmern sich nicht mehr um das nächste Dopaminagonist, sondern jetzt wirklich um kausale Therapien. Also das ist der größte Wunsch, den ich habe für Therapien. Und ich glaube, hinter diesem Wunsch versteckt sich alles. Natürlich wünsche ich mir auch, dass wir mehr Zeit hätten für unsere Patienten, dass die Zeit, die wir dem Patienten zuwenden, einfach auch besser und adäquater bezahlt wird, finanziert wird, dass wir uns aus dieser Apparatemedizin hinaus bewegen. Und vielleicht noch ein dritter Wunsch wäre, das ist mir heute wieder über den Weg gelaufen, dass es nicht diese Restriktionen gibt, dass man auch Medikamente verschreiben darf, die für den Parkinson-Patienten eben gut wirken und die nur deshalb nicht verschrieben werden können, weil es ein günstigeres Mittel gibt, das angeblich genauso gut wirkt. Ich spreche jetzt hier ganz konkret zum Beispiel die Noradrenalin-Wiederaufnahmehämmer an, die ich gerne zur Behandlung der depressiven Elemente einsetze beim Parkinson. Aber dann den Verweis kriege, nein, wir müssen Serotonin-Wiederaufnahmehämmer geben, die eben für den Parkinson-Patienten nicht immer so gut funktionieren für bestimmte Symptome wie die Noradrenalin-Aufnahmehämmer. Und das ist etwas, wo uns regulative Größen einengen in der Therapie. Ich bedauere das und da wünsche ich mir schon manchmal, dass wir mehr Freiheit in der Therapie einfach haben und dass uns dann auch eine Individualisierung der Therapie ermöglicht wird.
Und der letzte Wunsch eint ganz mit Sicherheit sowohl die Klinik als auch die niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Mir geht es in meiner Praxis genauso. Behandlung der Motorik im fortgeschrittenen Krankheitsverlauf und eben auch der nichtmotorischen Symptome, so hat sich es im zweiten Teil entwickelt. Professor Dr. Dirk Voitalle war das, Chefarzt der neurologischen Abteilung am katholischen Krankenhaus der Ruhrhalbinsel in Essen. Vielen Dank nach Essen.
Gerne, Herr Mann. Und alles Gute auch den Zuhörern und Zuschauern. Und dann hoffentlich bis auf ein nächstes Mal.
Auf den nächsten Podcast, auf das nächste Video, das ist genau das Stichwort. Sie haben die Möglichkeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, noch ein bisschen tiefer einzusteigen, wenn Sie das möchten. Zum Beispiel mit dem Newsletter. Sie finden viele der Aspekte, die wir heute diskutiert haben, im Newsletter von Jörg Lellwitz und seinem Team nochmal zusammengefasst mit sowohl Übersichtsartikeln als auch Links zu den Originalarbeiten. Lohnt sich sehr. Wenn Sie nicht ganz so viel Zeit haben, gibt es das Neuroflash Video. 15 Minuten zum Teil mit News, die Sie eben so, was es in den letzten Monaten Wochen passiert, die Sie kurz und knapp sich anschauen können, auch mit den wichtigsten Statements von Professor Voitala von heute, dort nochmal zusammengefasst. Und last but not least, wenn Sie Lust und Zeit haben, 2 CME-Punkte, ich habe es zu Beginn schon kurz erwähnt, können Sie ergattern. Erstmal, weil Sie den Podcast bis hier gehört haben, das war der erste Punkt. Und der zweite Punkt wäre der, wenn Sie von den 10 CME-Fragen 7 Fragen richtig beantworten. Wichtig, es sind keine Fragen, für die Sie jetzt irgendwelche Studien nochmal vertiefend lesen müssen oder genaue Zahlen brauchen, sondern die Fragen beziehen sich ausschließlich auf das, was Sie von Herrn Professor Voitala und mir in den letzten etwas mehr als 45 Minuten gehört haben. Das war's für heute, Neuroflash Audio. Ich hoffe, es war etwas für Sie dabei. Bis bald.
Neuroflash Audio, der Wissenspodcast für Neurologen mit Dr. Dirk Heimann. Mit freundlicher Unterstützung von Zambon Deutschland.